Gnade sei mit uns und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, wir leben in der Passionszeit. Mit Blick auf die Leiden und das Sterben Jesu Christi. Und wir sind mitten in einer Pandemie, schon seit über einem Jahr. Mit Schaffe mir Recht, Herr, und führe meine Sache, beginnt der Wochenpsalm. Aber wissen Sie, oft fehlen mir die Worte. Was soll ich beten? Was soll ich reden? Und wo sollte ich besser schweigen? Dann nehme ich mir gern einen der Psalmen, um mit Gott zu reden. Ja, und auch heute über einen Psalm reden. Passt der Psalm 88 vielleicht gerade in unsere Zeit? Der Psalm beschreibt eine Beziehung zu Gott, die wir keinem Menschen wünschen. Aber es ist eine Realität, die Menschen erleben und die wir wahrnehmen und ernst nehmen müssen. Herr, Gott, mein Heiland, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Lass mein Gebet vor dich kommen. Neige deine Ohren zu meinem Geschrei. Denn meine Seele ist voll Jammers und mein Leben ist nahe dem Tode. Ich bin geachtet, gleich denen, die in die Grube fahren. Ich bin ein Mann, der keine Hilfe hat. Ich liege unter den Toten, verlassen wie die Erschlagenen, die im Graben liegen, deren du nicht mehr gedenkst und die von deiner Hand abgesondert sind. Du hast mich in die Grube hinuntergelegt, in die Finsternis, in die Tiefe. Dein Grimm drückt mich, du drängst mich mit allen deinen Fluten. Meine Freunde hast du fern von mir getan, du hast mich ihnen zum Gräuel gemacht. Ich liege gefangen und kann nicht herauskommen. Meine Gestalt ist jämmerlich vor Elend. Herr, ich rufe dich an täglich. Ich breite meine Hände aus zu dir. Wirst du denn unter den Toten Wunder tun? Oder werden die Verstorbenen aufstehen und dir danken? Wird man in den Gräbern erzählen, deine Güte und deine Treue im Verderben? Mögen denn deine Wunder in der Finsternis erkannt werden oder deine Gerechtigkeit in dem Land, da man nichts gedenkt? Aber ich schreie zu dir, Herr, und mein Gebet kommt früh vor dich. Warum verstößt du, Herr, meine Seele? Und verbirgst dein Antlitz vor mir. Ich bin elend und ohnmächtig, dass ich so verstoßen bin. Ich leide deine Schrecken, dass ich fast verzage. Dein Grimm geht über mich. Dein Schrecken drückt mich. Sie umgeben mich täglich wie Wasser und umringen mich miteinander. Du machst, dass meine Freunde und Nächsten und meine Verwandten sich fern von mir halten. Um solches Elend willen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Auswegloses Leid wird uns hier vor Augen geführt. Es sei denn, das Klagen ist schon ein Ausweg. Ein kraftloser Mann, der dem Tode nahe ist, betet, schreit, klagt. Klagt Leben ein, beklagt sich, dass er keine Freunde mehr hat. Abstand halten muss, Maske trägt, klagt Gott an, dass er ihn verlassen hat, verstoßen hat, sein Antlitz verbirgt und erhält keine Antwort von Gott. Er erfährt keinen Trost, erlebt keine Lebenswende, kein Gotteswunder, kann nicht am Ende sprechen, du aber mein Gott. Nur die Härte der Wirklichkeit. Nur der Schmerz, der isoliert, nur das Ausgeliefertsein in eine Gegenwart, die keine Erinnerung an alte gute Zeiten hat oder eine Hoffnung auf die Zukunft kennt, prägt das Leben dieses Mannes. Und dieser Psalm, dieses Gebet, das ist Teil meiner Bibel. Nichts vom lieben Gott steht da drin in diesem Psalm 88. Nur der Gott, von dem man sich um das Leben betrogen fühlt, wird hier beschrieben. Vers 7, du, Gott, hast mich hinunter in die Grube gelegt, in die Finsternis, dein Grimm erdrückt mich. Warum Gott die Seele so bedrückt, warum er sein Angesicht verbirgt und nicht ansprechbar ist, warum er zürnt und nicht uns erschreckt, danach fragt der Beter, der Leidende, der Schreiende hier. Und er erhält keine Antwort. Ja, der Psalmbeter behauptet, wie so viele im Alten Testament, wie wir es auch bei Habakuk oder Jeremia, wie wir es in den Klageliedern oder bei Jesaja lesen, dass es Gott ist. Gott selbst. Gott, der schweigt, Gott, der schläft, Gott, der sein Antlitz verbirgt, Gott, der zusieht. Gott, der wie ein Fremder ist. Gott, der verstößt. Gott, der enttäuscht und verrät und fern ist. Gott, der Israel den Räubern zur Beute gibt. Ich frage uns heute, haben wir Gott zu lieb gemacht? Wir kennen doch den lieben Gott, nicht? Den guten Hirten, den Barmherzigen, den, der die 5000 Mann gesättigt hat. Sowas erzählen wir doch gerne unseren Kindern. Der den Sturm gestillt hat, der Petrus aus dem Gefängnis geholt hat, der den toten Lazarus zum Leben zurückgebracht hat. Wir verbinden doch mit Gott die Eigenschaften Güte, Liebe, Geborgenheit, Stille, das ästhetische Gefühl, die Erlösung, den letzten Sinn allen Lebens. Und dabei ist Gott hier in dem Psalm 88 das Ende von allem Sinn. Die Sinnlosigkeit, die Gottesferne, das Unverständliche. Haben wir Gott in unserer Wirklichkeit zu lieb gemacht? Haben wir Gott in unserem Leben den Platz eingeräumt, wo er uns nicht mehr wehtut, wo wir nicht mehr enttäuscht werden können, wo er friedlich, harmlos und still ist? Von dort ist es ja für viele Menschen nicht mehr weit, Gott zu ignorieren, Gott einen guten Mann sein zu lassen, Gott ja nicht mehr wahrzunehmen, über Gott, dem stillen, lieben, harmlosen, zur Tagesordnung überzugehen. Und dann werden die Kirchen natürlich auch leerer. Not lehrt nicht nur beten, mitunter verstummen wir auch. Dabei ist ja Gott auch im Neuen Testament nicht nur Stille und Liebe, gerade das Kreuz und der Tod Jesu, die uns in der Passionszeit vor Augen gestellt werden, zeugen doch von einem Gott, der uns nicht immer gefällt. Im Abendmahl reicht uns Jesus Christus sein Blut, das er vergossen hat zur Vergebung für viele, verbunden mit wahnsinnigen Schmerzen. Und Jesaja sagt dann, ja, es hat Gott gefallen, dass Jesus uns durch seine Wunden geheilt hat. Er trug unsere Krankheit. Er nahm auf sich unsere Schmerzen. So lesen wir es im Jesaja 53. Ein Gott, der nicht verschlingt, verlässt, enttäuscht, das ist nicht der Gott, von dem das Alte Testament redet. In 1. Samuel 2 singt Hannah das Lied von dem Gott, der aus der Grube herausführt, aber auch hineinstößt. Von dem Gott, der reich macht, aber auch arm macht. Von dem Gott, der erlöst, aber auch erniedrigt. Nicht immer steht dahinter ein Gott, der damit Gerechtigkeit nach unserer Vorstellung schafft. Nicht wie im Märchen wird das Gute jedes Mal belohnt und das Böse bestraft. Und auch Hiob leidet ja unschuldig, weist alle Schuld von sich, obwohl ihn seine Freunde, seine theologisch sehr gebildeten Freunde, schuldig sprechen möchten. Der Beter des 88. Psalms, der Schreier, der Ankläger, erwägt auch nicht, ob er vielleicht vor Gott schuldig sein könnte, dass er eine gerechte Strafe für seine Sünden bekommen hat. Er weiß nicht, warum er von Jugend an elend dahinsiecht. Und so leben ja viele Menschen, auch jetzt in der Pandemie, wer weiß schon, warum und wozu das alles seit einem Jahr gut ist. Im Psalm 88 wird geklagt und nicht erklärt. Hier wird eine Situation beschrieben, so wie sie ist und nicht gedeutet. Hier wird ein menschliches Defizit angemeldet und kein Trost und keine Vertröstung gespendet. Wenn wir uns heute Leid oder Vereinsamung oder Elend ansehen, Schmerz und Gewalt erleben, ohne es gleich zu deuten, dann hat das doch Folgen, wie wir über Gott und uns Menschen nachdenken. Gott, der Leidmacher, und der Mensch, der Schreier, das ist das Thema des 88. Psalms. Die Behauptung, dass Gott sinnlos erscheinendes oder unvorstellbares Leid schafft, das ist natürlich nicht das Normale der Bibel, nicht das, was tagtäglich passiert. Aber es ist schon mal interessant, was sich Menschen im Alten Testament herausnehmen durften, wie sie mit Gott geredet haben. Es gibt eine Arbeit, Struktur und Geschichte des Klagens im Alten Testament von Klaus Westermann, in der er aufzeigt, wie die Menschen es verlernt haben, mit der Zeit Gott anzuklagen. Im Neuen Testament dominiert das Gebet als Bitte, Fürbitte, Lobpreis, Klage und Anklage kommt eher selten vor. Aber wo der Mensch aufhört zu schreien und anzuklagen, da fängt er eben an zu erklären, zu erläutern und Gott für alles zu verteidigen. Aber verstehen wir dann Gott trotzdem besser, richtig? Gott ist dann nicht mehr der Böse, der aktiv ist, nicht mehr der Angreifer, sondern eher der, der das Böse gewähren lässt. Dann könnte Gott zum Zuschauer im Himmel werden, ein passiver Gott, ein müder Schöpfer, der sich aus der Ferne das alles hier anschaut, Mensch und Erde. Aber wer so über Gott denkt, kann Gott auch nicht besser rechtfertigen und verstehen, kommt auch nicht besser mit dem Leid in dieser Welt zurecht. Wir Christen heute klagen Gott nur noch selten an. Wir sprechen Sündenbekenntnisse und danken Gott in allen Situationen und loben ihn. Dann wird der Schmerz, die Gewalt, das erlebte Unrecht zu einem gerechten Gericht Gottes, zur gerechten Strafe für das Böse. Dann erwarten wir einen göttlichen Plan hinter allem Erlebten. Wir bekennen doch als Christen, dass Gott Liebe ist. Leben und Tod übergreifende Liebe, Klassen und Schichten überwindende Liebe, daran halten wir einfach fest. Mitunter mag es ja auch sinnvolles Leid geben, sinnvolles Sterben auf dem Weg mit und zu Gott. Aber heute gibt es unvorstellbar sinnloses Quälen und Leiden, unerträgliche Schmerzen. Und an der Stelle in der Passionszeit geht unser Blick immer wieder hin zu Jesus Christus. Sein Leiden und Sterben hat einen Sinn für uns heute. Aber es spiegelt auch die Verirrungen der damals besonders frommen Menschen wider. Jesus im Leid, in der erlebten Gottverlassenheit, kann auch nur noch am Kreuz mit Worten des 22. Psalms schreien: Warum hast du mich verlassen? Jesus Schmerz, sein Leid und Tod, sein letzter Schrei, das sind doch Teil unseres Gottes, sind Teil des ewigen Lebens Gottes. Gott teilt doch nicht nur Verlassenheit aus, Tod, unvorstellbare Qualen. Gott tut nicht nur das, was wir ihm niemals zutrauen wollten. Gott erfährt Leid, Sterben, Gottesferne an sich selber. Der Leidmacher ist im Neuen Testament der Leidende. Und im Leid und in der Not sind wir dort, wo auch Gott ist. Natürlich hoffen wir darauf, dass Gott alle Tränen abwischen wird, dass er unter uns wohnen wird und dass es irgendwann mal kein Leid und keine Schmerzen mehr geben wird. So wird es uns in der Offenbarung 21, Vers 3 verheißen. Aber das ist unsere Zukunft. Sie kann das ganze Elend dieser Welt nicht überdecken, nicht unter den Teppich kehren. Ich glaube, Psalmen wie der 88. machen es uns umso bewusster, dass Leid zum Leben hier auf der Erde dazugehört. Aber wir sollen uns nicht einfach damit abfinden. Wir werden keine Lösung finden, um Leid aus dieser Welt zu verbannen. Wenn wir leiden, sollen wir Gott nicht aus dem Spiel lassen, ihn mit hineinnehmen in unser Leben. Wir haben keine Lösung dafür, aber einen, der uns begleitet. Und alles Leid dieser Welt schreit nach Trost, nach Erlösung. Darum hat ja auch Theologie, das Reden über Gott, alle Gotteserkenntnisse und alle Offenbarung bis heute kein Ende gefunden. Der Schrei ist der Anfang der Gottessuche der Menschen. All unser Stöhnen, all unser Stammeln, das von Herzen kommt, das nimmt doch der Heilige Geist auf und lässt es vor Gott lebendig werden. So verstehe ich jedenfalls den Römer 8. Erst wenn Gott alle Tränen abwischen wird, wird unser Reden über Gott, wird alle Theologie ein Ende haben. Wer diesen Psalm 88 liest, kann nicht nur über Gott nachdenken, er muss auch über den Menschen als Schreier nachdenken. Wissen Sie, ich erlebe es selten und finde es auch nicht selbstverständlich, dass erwachsene Menschen schreien vor Gott oder irgendeiner Instanz. Aber gehört nicht Klagen und Schreien zu den Wurzeln unseres menschlichen Lebens, unserer menschlichen Erfahrung, unseres menschlichen Ausdrucks? Der 88. Psalm führt uns zurück zu den frühen menschlichen Leben, zu den Wurzeln der Gotteserkenntnis, Gotteserfahrung. Klagen. Die Strafe ist mir zu schwer, hat Kain gesagt, nicht? Als er Gott begegnete. Anklagen, das Weib, das du mir gegeben hast, das ist dran schuld. Schreien, das gehört doch zu den ersten Begegnungen in der Bibel mit Gott. Jesus führte viele Auseinandersetzungen mit den frommen Juden in aller Ruhe. Aber als er am Kreuz litt, schrie er unartikuliert und schmerzvoll: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Durch Jesus ist uns der Zugang zur Herrlichkeit Gottes geöffnet worden. Alles können wir ihm jetzt bringen. Aber ohne Leid und Schmerz ging es halt nicht. Warum? Ich weiß es nicht. Ich erlebe, dass viele Menschen heute ihre Gefühle unterdrücken, filtern, verurteilen, bestimmen. Sie nehmen sich zusammen, schlucken herunter, beißen die Zähne zusammen, werden unnahbar und klopfen coole Sprüche. Begegnen den Schmerzen mitunter mit Tabletten oder anderen berauschenden Mitteln, ertränken ihr Leid im Alkohol. Natürlich gibt es sinnvolle Verhaltensregeln, aber sollten wir uns nicht erlauben, auch zu klagen und zu schreien? Betrügen wir uns nicht selbst, wenn wir uns nicht mehr erlauben, zu weinen, zu schreien und zu anzuklagen? Jesus, der über Jerusalem geweint hat, der würde doch heute wahrscheinlich als Memme von der Presse vorgeführt werden: man weint nicht. Auswegloses Leid treibt heute oft in die Stummheit, in die Resignation, in die Depression, in das Ausgebranntsein, ins Burnout. Auswegloses Leid im Psalm 88 ist für mich ein Schrei. Das ist ein Protest, ein Widerspruch, die Ironie und die Provokation. Das Klagen zu und vor Gott ist der Ausweg, die Befreiung aus der Sprachlosigkeit und Ohnmacht. Wenn wir Psalmen wie den 88. ernst nehmen, sollen wir nicht nur trösten, sondern zum Klagen ermutigen. Müssen wir zukünftig nicht um jeden Preis Sinn in die Sinnlosigkeit, die wir erleben, hineininterpretieren, sondern Schmerz und Leid herausschreien? Müssen wir den Schreienden nicht so lange streicheln, bis er nur noch dahin wimmert? Müssen wir nicht mit allen Mitteln den Mitmenschen zur Ruhe bringen? Was kann der Psalm 88, der von Gott, dem Leidmacher und dem Menschen, dem Schreienden handelt, uns bedeuten? Er ermutigt uns, den Mund aufzumachen. Eben nicht alles herunterzuschlucken, sondern beschreiben, was wir erleben und nicht gleich erklären. Darüber werden wir Gott neu erkennen, neu kennenlernen, womöglich eine andere Seite von Gott, die vielleicht noch gar nicht so in unser Bild hineinpasst. Der Psalm 88, der ermutigt uns zur Offenheit, zur Ehrlichkeit, den eigenen Gefühlen gegenüber, unserer Erfahrung mit Gott gegenüber und der Welt gegenüber. Wenn wir das berücksichtigen, bleiben wir in der Nähe Gottes und werden Gott erleben. Sicher anders, als wir denken, aber als den Gott, der uns nicht verlässt, als den Gott, der von sich sagt: ich bin doch bei dir, der Macht hat über Leben, Leid und Tod. Gott, der selbst Schmerzen und Leid erlebt hat, kann uns zur Seite stehen und uns verstehen. Gott, gebe uns die Kraft und den Mut zu einem Leben mit ihm und in der Gemeinschaft der Christen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.